Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam! Willkommen zu einer neuen Folge.
Wir sind heute in Berlin.
Schon wieder. Hier sind die coolsten Folgen, die wir aufnehmen in Berlin.
Ohne Spaß, immer das Beste.
Ja.
Creme de la Creme.
Und wir nehmen heute eine Folge mit Ahmed auf. Ihr kennt ihr alle schon von der Diskriminierungsfolge. Ja. Ganz am Ende hat er gesprochen und ihr habt uns immer geschrieben, wow, der Beitrag war so toll und jetzt nehmen wir eine ganze Folge mit dir auf. Yay!
Ich fühle mich geehrt.
Salam.
Hallo.
Willkommen in unserem Podcast.
Dankeschön.
Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein, in meiner Wohnung.
Wir sind schon
schön,
wieder.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, wir sind schon wieder bei dem Podcast-Gast zu Gast. Das ist immer sehr schön. Mhm.
Nur diesmal gibt's nichts zu essen, weil es Ramadan.
Ramadan. Erzähl, Ahmed. Ey, ganz ehrlich, voll viele kennt dich bestimmt schon.
Ja, und zwar war er bei Karakaya Talk dabei.
Genau.
Wollen wir vielleicht so anfangen? Warum warst du überhaupt dort?
Es ging um Islam und queer sein. Ich glaube, die Folge war vor allem Homosexualität, aber eigentlich ging es insgesamt um, kann man Muslim sein und oder sind Islam und Homosexualität und queer sein vereinbar?
Ja.
Ja, und ich wollte dem Ganzen eine Stimme geben. Wir denken schon die ganze Zeit drüber nach, so wie steigen wir jetzt gut ein, beziehungsweise worüber können wir genau reden? Und vor allem jetzt so zur Corona-Zeit sind die Dinge so unklar. Und ich glaube, so funktionieren unsere Gehirne gerade.
Ja, mega.
Ungewissheit ist so das Thema überhaupt.
Und das war gerade, sorry, dass ich, nee, sag du erst.
Sag mal.
Das war gerade wieder so ein Satz. Du hast ihn einfach gedroppt, als wäre es das Normalste der Welt. Und ich bin so, wow, das macht so viel Sinn.
Ich kann irgendwie gut Ordnung in so Gedanken reinbringen, ja. Aber für mich ist das auch so die Frage jetzt zum Beispiel so, wir nehmen einen Podcast auf und so, worüber rede ich, was möchte ich vermitteln? Und ich, es kommt natürlich immer so die Angst auf, wo bin ich Experte in irgendwas, ne?
Okay.
Und Leute wollen mit dir immer reden, wenn sie denken, du bist Experte in irgendwas. Mhm. Zum Beispiel Leute wollen mit mir immer so, Akko, du redest doch immer über Self-Love. Das heißt, wir reden jetzt über Self-Love mit dir.
Mhm.
Und genauso auch bei der Show so, Muslim und queer, so du musst doch darüber reden können, oder? Und dann kommt im Inneren immer so, kommen diese ganzen Selbstzweifel auf, dieses, bin ich Muslim genug? Bin ich queer genug?
Ja, und man wird schon wieder in Schubladen gesteckt und man lässt gar nicht seinen Gedanken freien Lauf. Deswegen waren wir gerade so, lass uns einfach aufnehmen und gucken, wohin es führt.
Und bin ich dem gerecht, frage ich mich immer. Und dann frage ich mich so, also ich möchte gerne irgendwann so Live-Coaching machen und ich frage mich dann immer so, liebe ich mich genug, um Selbstliebe zu preachen? So, reicht das, dass ich, und das ist das Ding, für mich, ich möchte halt immer so embracen, dass ich so ein Anfänger in allem bin. Es ist voll okay, dass ich Anfänger bin. Und ich denke, so eine Message, die ich geben möchte, ist, wir werden nie dem Bild entsprechen, das wir erreichen wollen. Du wirst nie die krasse, nicht das Maß an Krassheit als Logopädin erreichen, dass du dir immer in dem Zustand, wo du bist, vornehmen wirst. Du wirst immer so eine Stufe weiter. Wir werden immer so Idole haben und so. Erst, und dann, was ich so sagen will, ist, warte nicht, bis du das erreicht hast, weil das wirst du nie erreichen.
Ja.
Es geht immer weiter. Warte nicht, bis du der Superexperte bist, bevor du denkst, du könntest über ein Thema reden.
Ist so. Wow, das ist voll die perfekte Einleitung,
ja,
ne? Wirklich
jetzt.
Und das war bei uns doch auch so, als wir den Podcast so gegründet haben.
Das kann man voll gut vergleichen.
Hatten wir auch erstmal so,
wir waren auch keine Experten.
Nee, sind wir jetzt bestimmt sind immer noch nicht, aber wir haben einfach drauf
Los aufgenommen.
Anfang.
Genau.
Ja. Und am Anfang sagst du so viel Scheiße oder?
Nee, wir nicht.
Nee, achso, okay.
Aber wir waren natürlich aufgeregt, ne? Aber ich finde es so schön, wie man kann so in die erste Folge reinschalten und dann gucken, wie wir jetzt reden und wie wir früher geredet haben und so, ne?
Man irgendwann weiß man. Bei mir ist es ja auch so mit dem Reden. Irgendwann hast du so, du weißt einfach besser, wie du Sätze anfängst oder wie du auf den nächsten Satz kommst. Du hast eine bessere Struktur einfach. Du weißt, du hast dein Muster gefunden.
Man ist so in the game dann einfach.
Totally.
Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe erst reden gelernt, so später so.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ohne Spaß. Ich habe in der Ausbildung erstmal da, musste ich mich voll auf mein Sprechen konzentrieren und so. Und allgemein, ich habe so die Rückmeldung bekommen, du kannst dich viel besser ausdrücken und du bist voll der... die Rednerin geworden und so, ne? Aber das hat sich erst so entwickelt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe eine Freundin, die sagt immer, boah, ich kann gar nicht reden und ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich immer fühle. Und ich denke mir immer so, nein, hä, was redest du? Nein, sie kann wirklich gar nicht darüber reden und sie kann halt so gut schreiben. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist auch eine Stärke, darüber zu schreiben. Ja. Und es entwickelt sich immer mit dem Alter so. Habe ich das Gefühl so.
Totally. Und so ähnlich war es jetzt auch, weil ihr die Folge angesprochen habt. Ich hatte voll Angst. Ich nehme jetzt sozusagen an den Tisch diese Rolle als derjenige ein, der jetzt die queeren Muslime...
So ein Experte,
genau, ich muss die jetzt irgendwie vertreten. Vor allem, wenn du so eine... Wenn du so eine Stimme bist, die so selten gehört wird und dann sollst du diese Stimme sein für so viele, die ungehört sind.
Und dann will man erst recht nichts Falsches sagen. So.
Ja, und ich es gab noch eine Person... die auch an den Tisch wollte, aber sich nicht getraut hat und dachte so, ich habe nicht das Recht oder ich habe nicht die krassen Worte und damit verdiene ich es mir nicht, an diesen Tisch zu gehen. Und das hat mir so leid getan. Ich denke mir so, setzt euch an diese Tische so und fangt an, darüber zu reden und lasst eure Story erzählt werden.
Und da gibt's ja auch kein richtig und falsch. Es ist einfach so. Und wenn so viele Stimmen nicht gehört werden, umso wichtiger ist es, dass einfach mehr Repräsentation herrscht und so, weil dann lastet weniger Druck auf den einzelnen Personen in den öffentlichen Medien, finde ich. Also wir freuen uns immer, wenn irgendwelche anderen Hijabis irgendwie in den Medien aktiv sind, weil es sind einfach dann mehrere Meinungen.
Aber so siehst du dann auch so, ich unterhalte mich immer mit einer Freundin über dieses Thema und zum Beispiel Barack Obama betrifft als Präsident oder die ersten Hijabis, die irgendwo eine Rolle übernehmen oder eine politische Rolle etc., die sind so viel Kritik und Druck dem ausgesetzt, weil alle dann denken so, okay, you're the game changer, du kommst da rein und wirst für uns alles ändern.
Ja.
Und du denkst dir so,
richtiger Messias-Modus,
du kannst doch nicht erwarten, dass jemand in so einen weißen Raum tritt und irgendwie die komplette Struktur ändern kann. So, du musst erstmal erlauben, dass mehr und mehr Leute reinkommen und diese Person muss sich auch erstmal anpassen, weißt du? So, ich finde unsere Ansprüche an diese Menschen, die irgendwie sich an die wichtigen Tische setzen, sind viel zu hoch.
Ja.
So auch an einen Präsidenten wie Obama so.
Und ja, jetzt hier in Deutschland, Aminata Touré.
Totally, ich habe total an sie gedacht gerade. Ja, Mann. Totally. Du kannst nicht erwarten, dass die gleich die komplette Struktur ändern und auf einmal alle POCs irgendwie gehört werden können. Du musst erstmal erlauben, dass in der Struktur überhaupt POCs gehört werden. Das ist so der erste Schritt.
Ja, und nach ändert sich dann die Struktur, ne? Man kann ja nicht einfach reingehen und sagen, ich schmeiß hier mal kurz alles auf den Kopf und dann von null aufbauen. Irgendwie ist das so ein schleichender Prozess, habe ich das Gefühl, und so alles Step by Step.
Ja.
Hauptsache, man bringt diesen Ball ins Rollen und dann wird er sowieso immer größer und immer schneller.
Ball ins Rollen bringen ist hier eigentlich nur, dass du deine Story erzählst und du selbst bist.
Ja.
So in dem System, du in dem System Raum einnimmst und sagst, ich bin hier.
Ja.
So für so People of Color ist das so das Wichtigste. So nimm im System Raum ein und zeig, dass du da bist.
Weil sie immer dran gewohnt sind, also sie sind es gewohnt, sich zurückzunehmen und sich anzupassen. Und deswegen ist umso wichtiger zu sagen, hey, hier bin ich und ich nehme mir diesen Raum. Genauso wie wir in einem Podcast-Raum sagen, hey, wir sind hier.
Ja. Hört uns zu.
Hört uns zu. Und ja, wisst ihr?
Und so, als wäre das auch, was es ja eigentlich auch ist, das Normalste und Selbstverständlichste, dass ich genau dasselbe Recht, einen Podcast zu machen habe wie du.
Ja.
Nee,
eigentlich nicht.
What?
Erba!
Ach so, wirklich, es war nur Spaß. Wusste ich nicht.
Sorry,
komm ich so. Nee.
Ja, jetzt rausgeschmissen. Ja, ich bin raus. Genau das gleiche Recht hast, einen Podcast zu starten.
Ja, mach mal bitte.
Ach so, ich? Ah.
Ja, hast du doch gesagt.
Ja, vielleicht mal so ein Healing. Ich habe echt überlegt, Healing Space.
Ohne Spaß, aber ich habe keine Zeit gerade. Ja, busy immer. Ja. Deine Instagram-Seite hilft mir wirklich, ohne Spaß.
The Healing Khan, Leute.
Ja. Ich gehe auf deine Stories und du hast einfach diese positive Vibes, egal ob du singst, egal ob du eine Musik im Hintergrund spielst, egal deine Quotes, die du postest. Und ich denke mir da, wow, auch Corona wird mal irgendwann rübergehen, so zu Ende gehen. Mm. Und auch irgendwie kann ich auch in dieser Zeit trotzdem meinen Frieden so finden, mich so damit zufrieden geben, weißt du,
wie ich meine? Ja, wir haben ja gerade drüber geredet, dass man sich in schweren Zeiten versuchen soll, die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten, weil das Leben kommt ja so in Wellen auf und ab und mal wirst du hingezogen und wieder weggezogen und so. Wenn da Flow kommt und wenn es dir gut geht, dann geh mit dem Flow und wenn es mal schwer kommt, dann versuch, das angenehm zu gestalten und das nicht zu schwer für dich zu machen. Aber was du gerade gesagt hast, ist lustig, weil eine Freundin hat mich gestern angeschrieben bezüglich meiner Instagram-Story. Mhm. Und von engen Freunden bekomme ich tatsächlich voll selten Feedback dazu.
Mhm. Und sie hat aber bei uns auch genauso.
Also so die so Fremde sind immer so, ich liebe deine Story und danke, du hast mir voll geholfen.
Hast du
gerade
Fremde zu mir gesagt?
Nein.
Oh, sie ist halt so richtig salty drauf.
What? Das ist meine Liebe.
Jedenfalls hat sie mir so gesagt, irgendwie unbewusst, dadurch, dass sie so lange meine Story guckt, merkt sie, dass sie irgendwie viel optimistischer denkt. Krass. So, dass es so ein Passiv-Einfluss die ganze Zeit über längere Zeit. Und dann hat sie mich gefragt, so, hey, ist das nicht eigentlich voll die Last für dich? Immer so dieser positive Einfluss sein zu wollen. Und ich meinte so, ich würde es nicht Last nennen, ich würde es so einen Druck nennen. Ja, da ist so ein Druck, dass so I preach self-love und ich sag immer den Leuten, denk optimistisch und ich versuche immer so, mich selbst und andere aufzubauen. Und da ist aber der Druck einfach nur so, wenn ich Vorbild sein muss und anderen Leuten helfen möchte, sich besser zu fühlen, dann muss ich das für mich selber auch hinkriegen. Mhm. Und genauso Life-Coaching. So, ich möchte so ins Life-Coaching gehen. Und ich kann andere nur coachen, wenn ich mein eigenes Leben auf die Reihe bekomme. Das heißt, ich muss mich zwingen, irgendwie eine Lernroutine einzubauen, mich besser zu ernähren und so weiter. Weil die ganze Zeit in meinem Kopf diese Stimme ist so, wenn ich es anderen vormachen will, muss ich selber hinkriegen. Das heißt, ja, es ist irgendwo Druck, aber es ist so gut für mich, die ganze Zeit irgendwo gezwungen zu werden.
Das kann ja auch Motivation sein.
Definitely.
Ne?
Ich werde so motiviert, einfach glücklich zu sein und glücklich zu denken. Ständig.
Und einen besseren Menschen zu machen. Ne? Ich würde ja auch also nicht zu einer Friseurin gehen, die irgendwie scheiße Haare hat oder so, ne? So, das ist ja dasselbe, ne?
Das frage ich mich und wenn immer du dann, bist ja so ein Friseur und du hast deine Haare an, denkst du so, nein, bei dir schneide ich meine Haare nicht.
Ja, und wenn du dann so, Life-Coach bist.
Ja, wenn ich so, so 2 Jahre, depressiv bin und aber nichts daran mache, weil, weißt du, wenn man so Depression hat, neigt man ja auch dazu, dann in seinem Leid, das heißt, in seinem Leid zu baden und dann nichts daran zu machen zu wollen. Mhm. Was ich damit meine, ist
oder
nicht...
Machen zu können, aber.
Ja, oder keine Energie dafür zu haben.
Ich sag jetzt nicht, dass du sagst, dass ich hasse dieses, oh, sei doch einfach glücklich oder so, das klappt einfach nicht.
Gott,
aber im Sinne von, trotzdem musst du dann Steps machen, so den Therapieplatz suchen.
Ja. Am Ende bist du ja die Person, die dich da rauszieht.
Definitely. Du musst dich rausziehen.
Stark genug sein. Was machst du denn an Tagen, wo es dir mal nicht so gut geht? Weil jeder hat die ja. Mhm. Und so, man ist viel zu low, man Energy ist nicht so high irgendwie und man denkt so, scheiße. Ich weiß nicht.
Also zwei Sachen sind da so key. Eine ist dir den Raum geben, das zu fühlen. Das heißt, ich muss dann weniger effizient sein, weil ich kann dann einfach nicht. Mhm. Und ich darf dann einfach fühlen. Und die zweite Sache ist Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit ist wirklich so eins dieser Emotionen, was so ein Shift auslöst. Das ändert einfach, es erhebt dich einfach plötzlich. Voll. Du kannst so im tiefsten Punkt kurz Dankbarkeit spüren und hast das Gefühl, du wirst so um 10 Level hochgedrückt. Und was ich da mache, ist, ich versuche halt 5 Sachen aufzuzählen, für die ich dankbar bin. Und lustigerweise wird es immer einfacher. Also manchmal mache ich auch mehr als 5. Und dann merkst du, das erste ist so schwer. So, wofür ist es alles scheiße? Ja. Wofür soll ich jetzt dankbar sein?
Ja, ist so.
Was, wenn bei dem ersten hilft zum Beispiel, wenn du dir überlegst, wie könnte meine Situation noch schlimmer sein? Aha. Zum Beispiel, wir sitzen gerade in meiner Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Ich könnte gerade in einer scheiß Wohnsituation sein und meine Wohnsituation überhaupt nicht ausstehen.
Okay, dann fängst du an, das hier zu appreciaten.
Und dann appreciate ich das. Und das ist mein erster Punkt. Und mein zweiter Punkt, okay, dann... Keine Ahnung. bei mir ist es immer, wirklich, ich bin immer dankbar für Essen.
Ja.
Ich liebe Essen. Ja. Und dann so Essen. Und dann so.
Wie viele Stunden ist noch bis Iftar?
Achso, tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, Mann, Essen, Essen, Essen. Und dann Musik. Und dann merkst du irgendwie, Stück für Stück wird's einfacher. Und,
und graue Pullis, ne?
Ich liebe graue T-Shirts.
Ja.
Ich liebe graue T-Shirts.
Im Keller, das stimmt.
Die hast du eine gute, so,
große Sammlung?
Ja, ich habe schon ein paar. Ich kann euch gleich welche zeigen. Mein lieblingsgraues Shirt ist von Ben & Jerry's. Da steht Peace, Love and Ice Cream.
Oh, oh nice.
Ja. Dazu machen, es war jetzt Werbung. Tut mir leid.
Not sponsored.
Vielleicht sponsern sie uns mal mit vegan Ben & Jerry.
Oh, echt nice.
Bitte.
Danke.
Und bei euch, was macht ihr? Wenn es euch nicht so gut geht?
Ich führe tatsächlich auch so ein Gratitude Journal, aber nicht so, dass ich das runterschreibe, sondern ich und mein Freund, wir setzen uns den Abend hin, egal ist Videochat oder so, und dann haben wir so Sachen, das haben wir bei diesem Yale-Kurs for Happiness and Wellbeing gelernt.
Das wollte ich machen.
So nice. Diese Dozentin ist der Hammer, ne? Also dieser Kurs, ich weiß es nicht, der war für eine Zeit wegen Corona so, Kosmos, muss mal schauen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, also es kommt aber bestimmt immer wieder.
Es waren aber auch so viele Angebote online, man wusste gar nicht, wo man, in welchem Zoom-Meeting oder in Kurse eingeteilt
wird. Ich habe Yoga angefangen.
Geil.
Was habt ihr gemacht?
Ja.
Ich musste für mein Examen lernen.
Bitte. Auf jeden Fall sind wir dann jeden Abend und dann, es gibt so zwei Kategorien. Mhm. Wofür bist du dankbar? Und dann bin ich auch mal so, vor allem an Tagen, boah, ich so, ich finde nichts. Lass mich in Ruhe, ich bin für nichts dankbar heute, ne? Und dann muss man sich so einen Schubs geben oder er gibt mir so einen Schubs. Ja. Und dann, ja, fällt einem einfach. Und die zweite Kategorie ist dann, was habe ich heute richtig genossen? Und dann reflektiert man den Tag nochmal. Voll. Oder man nimmt sich für morgen vor, ich werde morgen dieses Treffen mit meiner Freundin richtig genießen. Life quality.
Geht hoch.
Blank Space.
Insgesamt. Ja. Es gibt so viele Studien dazu, dass wenn du abends dich hinsetzt und Dinge aufschreibst, für die du glücklich bist, dass insgesamt deine Lebens- und deine Lebensqualität steigt und du glücklicher wirst. Also es ist so wissenschaftsbacked, so, das funktioniert.
Ja.
Also wenn jemand so insgesamt in seinem Leben glücklicher werden will, muss er das einfach einbauen. Ich habe auch so eine Routine. Ich habe jeden Abend, wenn ich es schaffe, schreibe ich Tagebuch, aber ich habe da oft keine Zeit für. Aber ich habe meine, ich nenne sie meine Daily, nee, meine Todays, meine, to, nee, ich schreibe immer so Today, oh Gott, hängen geblieben. Meine Daily Five, so fünf Dinge, für die ich mir selber vergebe für den Tag.
Wow.
Weil du hast immer so eine, die Beziehung mit dir selber ist voll wichtig. Und im Laufe des Tages machst du immer Dinge, die du nicht machen wolltest. Oder merkst du, okay, ich war nicht die Person, die ich sein wollte heute. Zum Beispiel prokrastinieren. Du bist innerlich irgendwo sauer auf dich, weil du jetzt prokrastiniert hast.
Ja.
Ein anderer Anteil, so dein inneres Kind oder so, ist voll sauer auf dich, weil du überhaupt jetzt so was Anstrengendes machen musst. Und du willst doch nur chillen.
Ja, ja.
So, es sind verschiedene Anteile. So, dann bei mir ist es so, ich vergebe mir dann in dem Beispiel, zum Beispiel so, der Anteil, der produktiv sein wollte, vergibt dem anderen, dass er es nicht war. Und sagt mir dann so, hey, ein Teil von mir wollte einfach nur entspannen. So. Und der andere Teil entschuldigt sich, weil er wollte nur entspannen, aber er weiß, eigentlich hatten wir Aufgaben. So.
Okay.
Also ich vergebe mir für fünf Sachen. Oder ich vergebe mir oft nicht die Person gewesen zu sein, die ich an dem Tag sein wollte. So allgemein ausgedrückt. Dann noch fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Fünf Dinge, für die ich stolz auf mich bin. Und dann schließe ich das Ganze ab mit fünf Dingen, auf die ich mich freue. Entweder morgen oder überhaupt in der Zukunft. Das heißt, du fängst erstmal an, damit dir zu verzeihen, damit du die Vergangenheit ruhen lassen kannst. Dann bist du dankbar für das Hier und Jetzt. Für dich erstmal, wofür bin ich stolz, wofür so Dankbarkeit mit dir selber und mit deiner Situation. Und bevor du schläfst, gehst du sozusagen mit Vorfreude auf die Zukunft ins Bett.
Du hast alles abgedeckt eigentlich, so Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Genau, und normalerweise machen wir das nicht. Und wir haben so die innere Wut und mit der gehen wir schlafen.
Ja.
Wir sehen irgendwie nicht, wie schön unser Leben eigentlich ist, wenn wir die Dinge sehen. Und wir gehen ohne das Bild einer schönen Gegenwart ins Bett. Und wir gehen mit sehr viel Angst auf die Zukunft bezogen ins Bett. Und diese Routine hilft mir voll, so sauber mit dem Tag abzuschließen und perfekt in den nächsten zu starten.
Das hört sich an wie eine abgedatete Version von meiner Routine dort. Ich glaube, ich adaptiere das mal.
Das
Bei mir ist immer voll das Problem, dass ich gar nicht so richtig Routinen oder beziehungsweise mir sind meine Routinen gar nicht so bewusst, ne? Mhm. Und immer wenn ich mir etwas vornehme, was ich jetzt ab jetzt jeden Abend mache, kriege ich es nicht hin. Mhm. Aber ich merke immer, dass ich immer so zwischendurch so ganz viel reflektiere, aber ich möchte auch nicht zu viel in der Vergangenheit sitzen, ne? Aber wenn ich zum Beispiel unglücklich bin, dann denke ich immer an die Happy Moments in meinem Leben so, mhm, und dann bin ich nochmal dankbar für diese schönen Momente und denke mir so, oh mein Gott, das ist ja so hammer gelaufen, ne? Oder guck mir so alte Fotos an vom Urlaub oder so und das zieht mich direkt hoch und dann denke ich so, ey, ganz ehrlich, so schlimm ist es alles gar nicht, ne? Und ich finde auch, wenn man so abends irgendwie so Ängste hat vor dem nächsten Tag oder so, man darf sich einfach nicht den Kopf zu sehr zerbrechen, sondern einfach mal schlafen gehen und ich fühle mich dann schon viel besser. Ja,
am nächsten Tag sieht die Welt immer anders aus.
Ja, genau. Und was ich auch voll oft mache, wenn ich vor irgendetwas richtig krass Angst habe, dann denke ich mir so, okay, was sind die Konsequenzen? Ganz ehrlich, ne? Vielleicht ist dieses Problem richtig riesig in meinem Kopf und die Konsequenz ist eigentlich gar nicht so krass schlimm und es ist auch voll unwahrscheinlich, dass diese Konsequenz eintritt und dass ich dann wieder mich selbst auf den Boden bringe und so realistisch bleibe, ja, so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und nicht immer vom Worst Case ausgehe.
Aber es gibt auch so eine, ich habe immer so ein Buch, wo ich so für Life-Coaching und so immer so Sachen aufschreibe, entweder Zitate oder so Methoden. Und es gibt so eine Methode, die nennt sich Fear-Setting. Das heißt, wenn du so Angst hast für irgendwas und du hast so Angst vor diesen ganzen Worst-Case-Szenarien, dann kannst du das so machen, dass du dir vorstellst, dass du gerade in dem Worst-Case-Szenario bist und dann einfach das so ein bisschen entdeckst für dich, so, okay, kann ich vielleicht doch irgendwie glücklich sein in diesem Szenario oder kann ich es eigentlich auch überleben? Wie realistisch ist dieses Szenario? Das heißt, du versetzt dich wirklich einfach mal, wir rennen ja oft weg vor diesem, wir haben es im Kopf, oh Gott, wenn das passiert. Aber so richtig uns da reinversetzen und überlegen, okay, wie realistisch ist es? Würde ich da drin überleben? Wie viel Gefahr geht davon aus? Tun wir nicht. So Fear-Setting ist ganz oft so, okay, wenn du so Ängste hast, pack dich in das Worst-Case-Szenario. Erinnere dich daran, wie realistisch es ist. Meistens ist es nicht realistisch.
Ja, total.
Und selbst wenn, erinnere dich, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist. Und das ist auch das Worst-Case-Szenario. Und dann spring mal raus. Und was ist das Best-Case-Szenario?
Ist so.
Stimmt.
Darüber denken wir nie nach.
Ja, ist wirklich so. Wir malen uns unsere Sachen im Kopf aus. Ja. Und mir hilft es auch mega, dann darüber zu reden. Und dann sagen Leute auch zu mir, ey, das ist voll unrealistisch. Mhm. Komm mal jetzt wieder auf den Boden. So. Weil man ist so alleine in seinem Kopf, ne? Und malt sich immer mehr Sachen aus. Immer mehr.
Bei den letzten 2 Wochen.
Ja.
Höllentrip. Wie oft hast du mir gesagt, dass du das nicht schaffst und dass du durchfällst, dass du es nicht kannst und du so, es labert sie
und
wieder.
Und ohne Spaß, Leute, da bin ich voll stolz auf mich. So vor einem Jahr, ich war so richtig depressiv. Ich konnte mich nicht mal dazu zwingen, irgendwas zu machen. Also jede Sache. Ich war stolz auf mich. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, so, du hast deine Zähne geputzt. Wow.
Ja, und das ist gut so. Das ist wirklich gut, wenn man dann stolz auf sich ist. Und ich dachte, in diesem Moment, da war ich dann im zweiten Lehrjahr, da dachte ich, Alter, wie soll das werden? In einem Jahr ist mein Examen. Wie soll ich 3 Jahre in meinen Kopf kriegen mit so einer Psyche? Und zum Glück ging es mir dann dieses Jahr viel besser und ich weiß nicht, ob man geheilt sagen kann. Es ist einfach viel besser mit der Depression, sie ist sozusagen weg. Und ich konnte richtig, also dafür, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt.
Ja, das ist Worst Case.
Genau, ich habe gedacht, Alter, wie soll ich diese 3 Jahre in meinen Kopf bekommen? Und am Ende, es ging wirklich mit dem Lernen und ich habe mir so kleine Etappen gemacht, ich war gut vorbereitet, habe mir immer wieder gesagt, komm, du machst dein Bestes. Mhm. Und ich bin voll cool geblieben. Und ein Tag vor dem Examen ist einmal so ein Heulkrampf gekommen. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist alles so viel für mich. Ja. Aber insgesamt, wenn ich jetzt so zurückschaue, so diese ganze Lernzeit, habe ich echt, also ich bin echt stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe mit dem Lernen und dass ich mich so aufgerafft habe.
Wow,
und wirklich.
Aber wenn wir schon dabei sind,
ja,
voll stolz auf dich. Wenn wir schon dabei sind, wir haben ja Mental Health Awareness Month.
Ja.
Und wenn wir schon bei Depressionen sind, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich habe ja auch die Erfahrung damit, ich hatte es ja auch so. Und, und ich habe ja immer noch so ein bisschen Anxiety seitdem.
Mhm.
Und was das heißt, ich wache halt manchmal so in Angstzuständen auf, wo mein Körper einfach super angespannt ist und mein Hirn, also ich denke einfach dann immer in Worst-Case-Szenarien. Mhm. Also ich werde wach und mein Hirn ist schon beim Worst-Case-Szenario. Ja. Oh mein Gott, der Tag wird so schlimm, so viel Arbeit, oh mein, wie soll ich das alles schaffen? Meine Methode im Moment ist, Ich gönne mir mega viel Zeit, in den Tag zu starten, weil ich mein Hirn muss erstmal runterkommen. Ich muss erstmal sehen, es gibt gar keine Gefahr. Und auch darauf bezogen, wenn Leute irgendwie, wenn sie gerade eine Depression haben oder wenn sie strugglen so ein bisschen, egal wie du dich fühlst, es ist gültig. So, lass dir nicht von der Gesellschaft irgendwie sagen, dass du jetzt gerade funktionieren musst. Wir sind in so einer schnellen Zeit und sogar, jetzt mal, wenn wir ganz ehrlich sind, sogar wir drei gerade in unserem Gespräch, wenn man uns richtig zuhört, merkt man, wie sehr wir darauf getrimmt sind, zu funktionieren.
Ja.
Dass, wie glücklich wir sind, auch davon abhängt, wie viel wir am Tag schaffen.
Ja, das ist das Ding.
Und das ist auch bei uns dreien eine Sache, an der wir arbeiten sollten. Und diese Gesellschaft hat uns halt gesagt, so okay, ihr seid so viel wert, wie ihr schafft zu funktionieren und wie ihr schafft zu produzieren und so weiter.
Oh mein Gott.
Ey, du bist in deiner, das auch um irgendwie einen Bogen zu schlagen zu dem jetzt insgesamt Ängste und sich an den Tisch setzen und sich trauen, seine Story zu erzählen. Du bist immer gültig. So in deiner Angst, in deiner Depression, wenn du dich an den Tisch setzt und deine Story erzählst, du bist mit deinen Ängsten, du bist du mit deinen Struggles, du bist du in deinem Lebensabschnitt. Mhm. Wir rennen ständig vor uns selbst weg. Ob es jetzt ist, oh mein Gott, ich muss mein Studium fertig kriegen, damit ich endlich die Person bin, die ich sein wollte. Mhm. Oh mein Gott, ich muss politisch mich weiterbilden, damit ich an diesem Tisch ein Stimmrecht habe. Mhm. Oh mein Gott, ich muss aus dieser Depression raus, damit ich ein normaler Mensch bin.
Ja. Mhm.
Wir rennen ständig vor uns selber weg und denken, wir müssen jetzt irgendjemand anderes sein. Und dann, wenn wir das sind, sind wir immer noch nicht genug. Du bist gültig mit deiner Stimme, deine Geschichte ist gültig, deine Gefühle sind gültig. Alles, was zählt, ist, dass du zufrieden mit dir bist. Und dann musst du arbeiten. So, du musst daran arbeiten. Natürlich, ich finde, dazu gehören zwei Sachen. Dazu gehören zwei Sachen. Und zwar einerseits zu lernen, mit dem okay zu sein, wer du schon bist, wie dein Leben aussieht. An Dankbarkeit arbeiten und dir selber vergeben. Das ist die eine Etappe.
Mhm.
Und zum Beispiel, ich beziehe das jetzt mal aufs Body Image.
Okay.
Wir sind ganz oft so, wir haben immer so diese Extreme. Entweder ich modifiziere mich perfekt, dass ich gar nichts mehr an mir zu kritisieren habe. Oder Leute kommen von der anderen Seite und sind so, oh, ich muss mich lieben, egal welche Makel ich trage nach meiner Meinung, egal welche Größe ich trage und so weiter.
Mhm.
Und ich finde, Selbstliebe und so owning yourself braucht beides.
Mhm.
Ich finde, du musst dir selber zeigen, dass du gewillt bist, für dich Richtung Ziel zu laufen.
Mhm.
Also ich mache Sport, ich kümmere mich um meine Ernährung, wenn das dein Ziel ist.
Aber alles in einem gesunden Maß.
Im gesunden Maß natürlich. Aber gleichzeitig auch an deinem Kopf arbeiten, nämlich von der anderen Seite das Ziel näher ranzurücken.
Mhm.
So, ich sag mir immer so, was Body Image und Self-Development so bei mir betrifft, sage ich mir immer, ich bin immer in Arbeit, I'm always a work in progress.
Ja.
Und gleichzeitig ein Kunstwerk, ich bin perfekt, so piece of art, masterpiece, so, du bist schon perfekt, so wie du bist.
Mhm.
Du kannst beides gleichzeitig sein. Du bist halt...
Ist kein Widerspruch.
Wir denken immer so, wir können entweder perfekt sein oder ungenügend.
Mhm.
Und, aber die haben dann das Leben nicht verstanden.
Nee.
Das Leben ist nie zu Ende. Also deine Bildung ist nie zu Ende,
ja.
Deine politische Bildung ist nie zu Ende, deine Karriere ist nie zu Ende, deine Gesundheit wird nie einen Top erreichen und für immer dort bleiben. So, du musst immer da rein investieren. Und ja, also ich will eigentlich nur mit dem Fazit rauskommen, so own your story, own your feelings, own your place in life, alles, so sei komplett du und lerne dich selber zu akzeptieren. Und wenn andere nicht damit klarkommen, tschüss. Es ist so. Es tut vielleicht weh.
Nach Hause, Baba.
Ja.
Tschüss.
Mann, es tut vielleicht weh. Und manchmal merkst du, ich merke zum Beispiel, es gibt Leute in meinem Leben, die haben keinen Platz mehr in meinem Leben, weil ich gelernt habe zu akzeptieren, wer ich bin.
Darüber haben wir schon das letzte Mal gesprochen, als wir in Berlin waren.
Ja?
Ja.
Also, aber was soll ich machen? Sie sind einfach nicht kompatibel mit der Person, die ich wirklich bin. Ich kann mich nicht ändern.
Es ist auch okay zu sagen, du musst keinen Raum mehr einnehmen in meinem Leben. So.
Und dann, es ist nicht easy. Manchmal ist es voll schwer zu sagen, das bin ich.
Ja.
Manchmal ist es schwer, sozusagen dein Leben anzugucken und zu akzeptieren, dass das deine Geschichte ist, weil
Voll.
Du die ganze Zeit dieses Ideal hast, dass du diese
so
Person sein willst. Oder
sollen.
Genau.
Das hätte anders laufen müssen.
Genau.
Und ne? Ja.
Deswegen ist das voll wichtig, also darüber haben wir vorhin geredet, dass man nicht mehr immer auf diese Etappen wartet. Ja, ich habe das richtig lange gemacht. Ja, nach der Ausbildung, da fängt mein Leben richtig an. Mhm. Und dann habe ich mal wieder reflektiert. Ich so, Alter, ich habe so viel erlebt in diesen 3 Jahren. Ich war so viel am Reisen, hatte voll die schönen Abende und so. Das waren auch schon 3 Jahre, die wichtig für mein Leben sind. Und es war nicht nur so, oh, ich muss jetzt einfach diese Ausbildung fertig kriegen, so in diesem Ausbildungsstatus. In der Schule habe ich auch immer drauf gewartet. Nach der Schule beginnt mein richtiges Leben und nach der Schule kann ich wirklich machen, was ich will. Nein, es ist nicht so. Man muss einfach, früher habe ich zum Beispiel auch nie nach der Schule irgendwie abends noch was gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein immer Gott, so, ja. Du weißt, bist in der Schule, dann ist der Tag auch schon gelaufen. Mhm. Und jetzt bin ich immer so, nein, du hast abends, nimm dir die Zeit, damit du noch was so Spaßiges machst, ne? Und damit man auch nicht so das Gefühl hat, die Wochen vergehen immer so, zack, zack, Zeit zack, eine Schulwoche, wieder fertig, sondern Erlebnisse. Und wenn ich jetzt diese 3 Jahre so reflektiere und denke, wow, was habe ich da alles so erlebt und so, ich bin so gewachsen da drin und ich bin einfach froh, dass ich jetzt nicht mehr so daran denken muss, ja, jetzt, also sonst würde ich mir jetzt voll den Druck machen, oh mein Gott, jetzt sind diese 3 Jahre vorbei, du musst dich jetzt voll ändern, du musst jetzt voll was machen, weil du hast jetzt alles immer auf diese 3 Jahre geschoben, du, mit Fitness genau dasselbe, ne? Ja, du, ey, ich nehme mir 1 Jahr und dann fange ich so richtig krass mit Fitness an und werde so voll Pro und so, weil ich bin so ein extremer Mensch gewesen und jetzt langsam versuche ich das immer so einzubauen, so Step by Step, ein bisschen einmal die Woche, zweimal die Woche. Und ich glaube, das liegt auch daran, also ich hatte mal eine Phase, wo ich jeden Tag Sport machen musste, sonst habe ich mich gehasst. Es war so, ich konnte nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht Sport gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann mal einen Punkt erreicht, jetzt mache ich gar keinen Sport mehr. Ich war einfach angekotzt davon, ne, weil ich mich dazu gezwungen habe und es war nicht mehr was Schönes für mich. Und jetzt bin ich so wieder in diesem Prozess, Sport zu lieben und es einfach nur zu machen, wenn ich Spaß dran habe, aber auch irgendwie diesen inneren Schweinehund zu besiegen. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen zwing dich schon, dass du aktiv wirst, aber mach's nicht zu etwas, was du hast.
Ja, also ich finde es total interessant. Ich gucke mir das immer an, wie vorhin bei dem sich selbst vergeben. Sorry, ich bin immer so auf Englisch getrimmt. man muss auch ein bisschen in sich reinhorchen und gucken, was für Anteile gibt es in mir, weil wir haben so zum Beispiel, wir alle haben so ein inneres Kind. Das ist einfach noch das Kind von früher. Ja, ja. Oft trägt es noch voll viele Narben aus der Kindheit. Und du musst auf dieses Kind hören, aber gleichzeitig ist es ein Kind. Und es wird ganz oft hochkommen und dann so voll die Steuerung übernehmen. So wie wenn es total frustriert ist und dann sagt, ich habe keine Lust mehr, jeden Tag Sport zu machen. Ich mache jetzt gar nichts mehr.
Ja, so trotzig, ne?
Ja, total trotzig. Und wenn du darauf hörst, merkst du irgendwann, dass es so wie so ein Kind ist einfach. Und dann musst du damit umgehen, wie ein verantwortungsbewusster und liebevoller Vater, in meinem Fall. oder also ein Elternteil.
Ja.
Du musst halt irgendwie respektieren, ey, das Kind, ich habe es jetzt richtig fertig gemacht. Ich muss dem Kind jetzt Ruhe gönnen und sagen, hey, okay, du musst jetzt keinen Sport machen. Es tut mir voll leid, dass ich dich so fertig gemacht habe.
Ja, das ist so hart,
dass ich dir, vor allem, dass ich dir die ganze Zeit sage, dass du nicht genug bist.
Ja.
So, hey, mir das,
sehr ermangelhaft.
Ja, und ich stelle mir, das ist eine Technik, das habe ich in der Therapie gelernt, weil ich so hart zu mir selber bin und so hohe Anforderungen habe, dass ich mir vorstellen soll, dass ich selber, also dieser kleine Junge, zu mir kommt und mir sagt, hey, du sagst mir die ganze Zeit, ich bin nicht genug. Und du machst mich voll fertig. Und es ist so, dass du dann dieses Kind in den Arm nimmst und dich bei ihm entschuldigst. Deswegen ist es bei mir so wichtig, dass ich mir abends bei mir entschuldige, weil wir machen sowas unbewusst. Wir erzählen unseren inneren Kindern, du bist nicht genug, du bist nicht genug, du musst noch das und dies machen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber, wir haben auch diesen Antreiber in uns, der die Ziele erreichen möchte. Ich möchte das werden, ich möchte das schaffen. Den musst du auch respektieren, aber du musst zwischen denen irgendwie
so eine Balance
finden. Du musst ihnen beiden zuhören und ihm sagen so, hey Antreiber, so I get you, so du willst das erreichen, aber ein Teil von mir ist einfach ermüdet und möchte das und Leben gerade einfach nur und verletzlich und möchte gerade nur einfach sein und genießen und geliebt werden, Aufmerksamkeit haben, so. Und dann musst du dem anderen Kind manchmal sagen, so wenn du jetzt den halben Tag im Bett lagst und lang genug gewesen bist, dem sagen so, hey, ich weiß, du wirst chillen, aber jetzt müssen wir leider so pflichten. Genau wie du beim Kind, weißt du, das Kind will so den ganzen Tag nur Fernsehen gucken.
Ja.
Du musst dem sagen so, hey, ich weiß, du kannst aber morgen wieder Fernsehen gucken.
Ja.
Jetzt werden Hausaufgaben gemacht.
So, ne?
Genau, Self-Parenting, du musst einfach Elternteil für dich sein. Ja, das ist voll...
Hammerball.
Ja. Du musst einfach lernen, ein besseres Elternteil für dich selber zu sein.
Krass, habe ich das noch nie gesehen, aber ich kann das voll auf meine Uni so ummünzen. So Tage, kennt ihr dieses Meme? You want this degree? Und dann ist da also dieselbe Person, die sich anschreit und dann act like it. Yeah. Dann denke ich auch, okay, Edward, du willst deinen Bachelor haben, dann musst du auch diese Vorlesung machen, dann musst du deine Hausarbeit schreiben. Und dann gebe ich mir Mühe und versuche das so gut wie möglich zu machen. Aber es gibt Tage, dann wird alles zu viel. Ne, mein Mental Health will nicht mitmachen, meine Schwester war zu anstrengend, der Haushalt ist zu viel oder irgendwas ist immer, ne? Und dann denke ich mir, du hast gerade keine Energie und keinen Kopf dafür. Ja. Es bringt nichts, sich da hinzusetzen, weil du nimmst auch nichts auf. Dann gönn dir lieber die Pause und sei danach produktiv.
Weißt du, was ich meine? Und das ist so dieses Ding, wir balancieren so, das merken wir gar nicht, wir balancieren irgendwie so 5 Anteile in uns gleichzeitig. Wir haben so unsere Elternstimmen, was würden unsere Eltern in der Situation sagen? Wir haben diese Antreiber, wir haben dieses innere Kind. Mhm. So in uns alleine sind so 5 verschiedene Menschen, die alle was anderes wollen.
Und die laufen alle so durch den
Kopf. Und dann hast du noch Verantwortung draußen und Ziele hier und Probleme hier zu lösen. Und wir sind so hart mit uns selbst, wenn wir keine Balance finden zwischen dem und falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube insgesamt, wir sind so viel ausgeglichener und so viel glücklicher, wenn wir lernen, diese ganzen Stimmen zu hören. Und so, auf Englisch würde man sagen, so cut yourself some slack. So sei mal einfach ein bisschen gechillter mit dir selber. Sei nicht so böse zu dir selbst. Ja. So, ich habe die Woche nicht geschafft, wie ich wollte. I gave my best. Ich konnte es nicht besser machen.
Ich finde, es ist auch voll wichtig, diese ganzen Stimmen zu differenzieren. Ich habe immer das Gefühl, das innere Kind spiegelt auch ganz viel so wieder, was früher in der Kindheit einem gesagt wurde oder was man erlebt hat und so. Und diese Sachen, die man dem inneren Kind dann immer sagt, ja, du bist nicht genug und so, die kommen einfach im Erwachsenenleben wieder hoch. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann muss man so sich mal richtig damit beschäftigen und denken, woher kommen diese Gedanken? Wer hat dir das gesagt? Zu welchem Entschluss bist du gekommen? So. Und das nochmal zu analysieren und dir wirklich zu sagen, hey, das stimmt einfach nicht und diese Leute sind falsch mit dir umgegangen und du machst das Bessere jetzt draus und du bist jetzt ein besseres Elternteil für dich selbst. So, ja, total. Das ist voll wichtig.
Und dass man dann dem, weißt du, dem ich habe gelernt, man muss dem immer Raum geben, erstmal so zuhören, okay, so das Kind sagt dann so, oh, ich bin nicht genug und dann musst du dem Kind sagen so, hey, du bist genug. Weil im Endeffekt, ey, egal was wir tun, wir können hier den ganzen Tag sitzen und gar nichts machen. Wir sind genug, wir sind okay, wir sind nicht immer gesund, aber wir sind immer wert, geliebt zu werden. So, wir reichen immer aus. Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, lernen. So insgesamt.
Ich finde, wir werden auch oft, also wir so Migranten-Kids, Peepox, wie auch immer man das sehen will, werden in der Erziehung auch oft darauf getrimmt, dass man Liebe nur bei bestimmten Bedingungen kriegt. Mm. Also ich hatte das, und das habe ich erst vor ein paar Monaten oder Jahren so realisiert. Und ich war so, sobald ich gute Noten kriege, dann bin ich es wert, gelobt zu werden oder so Liebe zu kriegen und so. Und meine Eltern haben es bestimmt nicht absichtlich oder sowas gemacht. Aber das ist halt, was man selber beigebracht kriegt. Mm. Und dann war ich so, krass, wenn ich nicht abliefere, dann bin ich nicht liebenswert. So, wenn
aber es ist nicht nur, das sind nicht deine Eltern, ich muss sagen.
Ja, alle, die ganze
Generation. Das ist komplett so.
Ja, okay. Ja.
Wenn du nicht, ja, ich glaube, ich will jetzt nicht auf Systemkritik gehen, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Kapitalismus. Wenn wir nicht produzieren, dann sind wir nicht wert, irgendwie gehört zu werden.
Mhm, definitiv. Mhm. Alles ist so ein Wettbewerb.
Wisst ihr was, was mir auch voll aufgefallen ist? Allgemein BPOC-Menschen haben so das Gefühl, okay, ich bin jetzt in einem Land, wo ich jetzt vielleicht nicht hingehöre. Also man kriegt dieses Gefühl. Und jetzt muss ich aber ein noch besserer Mensch sein. Mhm. Boah, ich muss was richtig Krasses studieren, damit man sagen kann, siehst du, also sie kommt aus, keine Ahnung.
Und trotzdem.
Hat sie jetzt Medizin studiert. Ja, ne? Ja. Und genau das hat man auch nach der Sache von Hanau mitbekommen, wo die eine Mutter zu ihrem Sohn gesagt hat, der gestorben ist. Ja, er hat eine Ausbildung gerade fertig gemacht und er war am Arbeiten und so.
Sie muss sein Leben rechtfertigen,
dass er jetzt gestorben ist. Hey Leute, er war gar nicht so ein schlechter Ausländer wie ihr immer so denkt. Also traurig. Immer so noch mehr beweisen. Ja. Das ist so krass. Das ist
schon so,
also,
internalisiert, oder? Man denkt so.
Ja.
Ich glaube, wir haben das alle.
Man muss einfach einen Grund haben, hier zu sein. Ja. So, man muss ein guter Mensch sein. Du darfst keine Fehler haben, sonst geh doch zurück in dein Land.
Man darf sich so keinen Misstritt oder Fehltritt erlauben, weil dann sind alle gucken und denken, oh mein Gott, der hat schon wieder Scheiße gebaut, dann schicken
typisch
zurück.
Kanaken. Das ist halt echt krass.
Ja, und wir wachsen mit so Druck von so vielen Seiten aufgefühlt und dann, weiß ich nicht, ist es so schwer, daran nicht kaputt zu gehen, und der nächste Schritt ist, sich selber zu lieben.
Ja.
Das ist echt eine Reise, glaube ich.
Daran nicht kaputt zu gehen, ist so ein, wirklich so ein, das sehen ja viele Leute gar nicht, wie viel Druck bei uns noch extra drauf ist.
Ja.
So als Migrantenkinder, so.
Voll.
Das Leben zu balancieren und irgendwie was daraus zu machen, obwohl der Start irgendwie voll schwer ist.
Ich finde, man muss den Erwartungen der Eltern gerecht werden.
Die komplett anders sind als die der Gesellschaft dann noch.
Ja, genau. Und dann,
finde mal den Mittelweg.
Ne? Und dann sind da noch die Großeltern und dann ist da noch die Familie aus dem Ausland, so, und alle fragen so, was macht sie und so. Und dann bist du den Deutschen zu kanakisch, weil du kein Bier trinkst, wenn man abhängt. Den Kanaken zu deutsch, weil du, weiß ich nicht, irgendwas richtig gut Deutsch redest, ne? Wenn man sich richtig eloquent artikulieren kann, sind meine Cousins auch schon so, was mit dir denn los, du Streberin, ne?
Ja. Ist wirklich
weil so ohne Spaß.
Ja, genau, Angeberin.
Postmigrantisches Struggle, be like.
Und, und dann so zwischen alledem zu wissen, was du selber eigentlich willst.
Das kommt noch dahin zu.
Das ist so letzter Platz.
So alles mal beiseite zu schieben, zu denken, was will ich eigentlich in diesem Leben?
Und du hast dann, die meisten von uns haben Angst, sich die Frage zu stellen, weil du dir denkst so, vor allem viele von uns finden ja so ihren Mittelweg, ihren Kompromiss und sind dann so, jetzt soll ich mich auch noch fragen, was ich will? Denkst du, ich habe, keine Ahnung, 20 Jahre, 25 Jahre diesen Kompromiss gefunden, um ihn jetzt nochmal umzuwerfen, nur damit ich jetzt was mache, was ich wirklich will?
Oh mein Gott, das sind große Fragen, angsteinflößend.
Ja, aber so, das ist eigentlich der Kernpunkt. Eigentlich hast du dein ganzes Leben lang einen Weg aufgebaut, um zu überleben. Wobei der eigentliche Weg, und natürlich, du warst ein Kind, ist normal, dass wir das alle machen, aber den eigentlichen Weg, den du von Anfang an aufbauen solltest, war, und leider haben weiße Deutsche hier in dieser Gesellschaft von Anfang an die Möglichkeit, die arbeiten nur an diesem Weg.
Ja.
Die sind klein und die werden gefragt so, hey, was willst du eigentlich machen, wenn du groß bist? Wo geht dein Weg hin? Was macht dich glücklich? Wer bist du?
Ja.
Und die stellen sich hin und fragen sich das und die bauen sich den Weg auf und dann haben sie ihn mit 20.
Ja.
Wir fangen mit 20 an, erst zu überlegen, okay, jetzt habe ich einen Balanceakt meiner Identität gefunden. Wer bin ich eigentlich? Ja. Wo will ich hin?
Ja. Bei uns beginnt das alles viel später. Ja,
so 20 Jahre
Vorsprung. Weil man Vorsprung, voll viele andere Sachen sich kümmern musste erstmal, um überhaupt, genau, wie du gesagt hast, die Identität.
Einen Platz in dieser Welt finden, bevor du überhaupt sagen kannst, wer du bist und wohin du als Mensch.
Einen Platz in dieser Welt zu finden, um dann nochmal die Rolle zu finden, die man in dieser Welt spielt. Also wirklich.
Ja,
das Wort zum Sonntag.
Ja.
Das ist wirklich so. Das hat mir auch mal eine Freundin gesagt. Sie so, ey, guck mal, meine Mitschüler jetzt, sie haben ihr Abi gemacht, ne, haben so sich selbst irgendwie ein bisschen gefunden, beziehungsweise sind jetzt noch ein bisschen auf der Suche, aber fangen jetzt irgendwas an und müssen sich nicht, da, natürlich, man redet nicht über alle so, aber die meisten, die müssen sich nicht so krass über Mental Health oder wo gehöre ich hin, gehöre ich in dieses Land. Wir müssen uns überhaupt erstmal fragen, oh mein Gott, in welches Land gehöre ich, wenn ich jetzt zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern in den Irak fliege, die sagen, ey, du bist die Deutsche, wenn ich hier bin, bin ich die Irakerin, das ist so krass, ne? Und erstmal hier überhaupt darauf klarzukommen. Und deswegen hat man immer das Gefühl, die anderen haben so einen Vorsprung und man muss sich jetzt so beeilen, alles nachzuholen, was man in der Kindheit nicht so mitgegeben bekommen hat.
Aber du musst nichts nachholen. Weil was wir nicht sehen, ist, dass wir so viel an Lebenserfahrung, weil keine Zeit ist verschwendet. Du hast nie irgendwie Zeit verloren. Das ist so eine Illusion. Du hast Lebenserfahrung aufgebaut, die die niemals haben werden. Perspektive, die die niemals haben werden. Du hast Blick in Kulturen, verschiedene Kulturen auf einmal, die die niemals haben werden. Du weißt einfach, dadurch, dass du zwischen Kulturen aufwächst, wie Menschen ticken, viel besser als die. Ey, komm, ich kann mit Hand und Fuß jemandem erklären, wie er irgendwo, weißt du, die Toilette erreicht oder so.
Ja.
Und so meine weißdeutschen Kollegen versuchen dann einfach nur, sie sind dann so leise. Ja, also die Toilette befindet sich um die Ecke. Um der Ecke. Ja, so ganz langsam reden. So langsamer
reden. Oder laut reden.
Oder laut. Also so, die verstehen nicht, dass dieses, das befindet ein schweres Wort ist für einen türkischen Mann, dass du ihm dann befindet aus deinem Wort, aus dem Satz streichen musst.
Ja.
Wir wissen das.
Eine ganz andere Welt aufnehmen.
Ja, wir haben wir haben eine komplett andere Perspektive.
Ja.
Wir sind innerlich viel stabiler, weil wir so Identitätsstruggle als Kinder schon durchgemacht haben. Depression als Teenager und ich hoffe, dass wir das alle dass wir alle durchkommen, weißt du? Leider schaffen das nicht viele daraus. Es ist schwer, aber so, wenn du es einmal durchgeschafft hast, bist du so ein starker, inspirierender Mensch, nur dadurch, dass du deine Geschichte gelebt hast.
Ist wirklich so. Wow. Das muss erstmal sitzen, das ey. Sagen,
ja.
Wirklich.
Ja.
Ja.
Fazit. Ich würde gerne einfach nur Leute daran erinnern, so own your story, own your life, own yourself to love yourself.
Okay, kann ich so unterschreiben, aber ich habe eine Frage dazu.
Ja. Ey, das war jetzt das Ende. Okay.
Sorry, ich muss dieses Fass noch mal aufmachen. Ja, gerne. Sonst kann ich nicht abschließen damit. Ist dieses own your story und so, dieses muss man dafür hinausgehen und seine Geschichte in der Welt präsentieren und das allen erzählen. Ist das oder kann das auch etwas sein, was nur in dir stattfinden kann und in deinem kleinen, engen Freundeskreis? Weil ich finde...
Also du musst einfach dazu stehen. Hör auf zu versuchen, ständig deine Geschichte zu verändern. Mhm. Du wolltest noch was sagen, du findest...
Das ist wie, als ich letztens diese Katakaya-Talk-Folge gesehen habe und das auch mit diesem Outing ist etwas sehr, was sehr weiß ist. Sehr. Also für weiß ist es oft, ein Outing ist so keine Frage der... wird meine Familie daran auseinanderbrechen? Und wie ich das so in dieser Folge wahrgenommen habe, ist es für BIPOCs oft schon der Fall. Man muss sich fragen, ist es mir das wert, meine Familie zu verlieren dafür? Und so habe ich es gerade auch so. Müssen das alle wissen oder muss es in die Welt hinaus posaunt werden oder kann ich das so für mich machen?
Das musst du wissen. Also ich habe das auch in der Folge gesagt. Ich weiß nicht mal, ob es dann in der Folge ausgestrahlt wurde, aber ich habe gesagt, für mich musste es sein, aber ich würde es niemals, weil ich verstehe das voll, deine Familie bricht daran auseinander, du siehst, ich habe einen großen Teil meiner Familie sehe ich nicht mehr. Mhm. Es ist so, wer bin ich? Ich bin jemand, mir ist Ehrlichkeit mega wichtig und ich konnte nicht meiner Familie ins Gesicht blicken und von denen hören, dass sie mich lieben, nicht wissend, ob sie mich hundertprozentig lieben. Also so mit dieser Eigenschaft.
Ah, ohne dass
oder mit meiner Seite Sexualität.
Von dir zu kennen,
genau.
Weil du hast das Gefühl, du verheimlichst.
Ja, und ich konnte, ich konnte diese Liebe nicht annehmen und ich brauche diese Liebe in meinem Leben. So, ich brauche Leute, die mich lieben, aber dafür muss ich wissen.
Diese Gewissheit, ne?
Genau, ich muss sehen, sie sehen komplett, wer ich bin.
Ja.
Und lieben mich trotzdem. Aber das bin halt komplett ich. Wenn du weißt, egal, no matter what, meine Mutter wird mich lieben, aber sie versteht das einfach nicht.
Ja.
Und deswegen behalte ich das für mich, weil ich finde irgendwie einen Weg, das für mich zu leben. Du musst das wissen. Du musst dich nicht an große Tische setzen. Das meinte ich auch gar nicht. Du musst jetzt nicht jedem deine Geschichte erzählen. Aber ich meine, wenn du es möchtest, dann trau dich und veränder niemals deine Story. Ich habe zum Beispiel ganz lange stark an meinem Deutsch gearbeitet und an meiner Artikulation, weil ich in Kreuzberg aufgewachsen bin. Meine Grundschule hatte 80% Migrationshintergrund, bildungsferner Migrationshintergrund. Das heißt, ich wurde teilweise geärgert dafür, dass ich normal Deutsch geredet habe. Und ich habe mich echt, ich war in einer AG, die hieß Rechenfix und Wortgewandt. Und da haben wir echt Aussprache geübt. Und ich weiß noch so, ich mach's bei manchen Wörtern immer noch falsch. Milch, ich sage immer Milch und Fleisch. Aber weil ich dachte, ich müsste mich aufwerten so. Und jetzt bin ich so, hallo, ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, das ist meine Story, warum sollte ich das ändern? Ich kann doch gar nichts dafür.
Ja, Milch einfach,
ich kann nichts dafür. Aha. So, that's my story. Kommst du nicht damit klar, dann änder was am System.
Ja.
Aber das ändert nichts an meinem Wert. So.
Ja.
Und deswegen, nein, vor allem der Hauptkampf mit Own Your Story ist mit dir selber. Dass du mit deiner Geschichte okay bist und akzeptierst, dass die Umstände so sind, wie sie sind. Und das mag wehtun, aber sobald du gelernt hast, damit zu leben, ist so ein Riesenstein abgefallen. Du kannst endlich lernen, dich zu lieben und das Beste aus deinem Leben zu machen. Ist wie so ein Puzzle. Weißt du, du hast bestimmte Puzzleteile und wein erstmal rum, dass nicht das Puzzle da ist, die Puzzleteile da sind, die du haben wolltest. Aber wenn du fertig bist mit weinen und dich selber getröstet hast, dann fang an, dieses Puzzle zusammenzubauen, weil da aus diesen Teilen kannst du halt was machen. Oder Legosteine ist ein besseres Beispiel. Sind vielleicht nicht die Legosteine, die du wolltest, aber wenn du aufgehört hast zu weinen, kannst du aus diesen Steinen mega viel machen. So nutzt dein Potenzial.
Krass, das hat sich gerade wie eine 1:1 Therapie-Session angefühlt.
Ja, wirklich. Gerne, sehr gerne.
Von mir aus kann das jetzt auch das Fazit sein. Wir sind am Ende angekommen, Leute. Das war's für heute.
Das kann jetzt erstmal schön sacken.
Genau.
Ihr könnt euch Gedanken darüber machen und schreiben, was ihr dazu denkt.
Lasst ein bisschen Liebe dabei, Ahmed.
Ahmed folgen, The Healing Khan.
Ja. Und fühlt euch gedrückt.
Ja. Von uns allen.
Und geliebt.
Bis zum nächsten Mal. Und jetzt musst du auf drei mitmachen, ne? Salam und so.
Ja.
Abschied. 1, 2, 3.
Salam!
So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal STEADY. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.